Das Rathaus wird teurer, Hüls dauert länger und wir müssen nicht mehr nach Datteln.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Heinz-Peter Mohr.
Ja, guten Morgen.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir fangen mit dem leidigen Thema Rathaus der Stadt Baal an. Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen und Überraschung, es wird schon wieder teurer. Wer von euch beiden war da jetzt? Du, Thomas, ne? Du bist ja eigentlich unser Rathausexperte.
Ja.
Sag mal, worum geht's jetzt?
Also da ist eine neue Zahl im Raum, 160 Millionen Euro, und die ergibt sich dadurch, dass man halt bestimmte Projekte jetzt mit dazu rechnet, die man vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte. Und das Markanteste ist eigentlich diese Stützmauer des Rathauses. Da ist eine neue Zahl aufgetaucht, und zwar in einem intern nicht öffentlichen Bericht des Rechnungsprüfungsamtes von Anfang August. Da werden für diese Mauer alleine 5 Millionen Euro veranschlagt.
Ganz kurz, um welche Mauer handelt es sich da?
Ja, ich hatte das vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe immer nur die Türme gesehen, ich habe das Zentralgebäude gesehen, ich habe den Sitzungstrakt gesehen, aber um diesen ganzen Bereich des Rathauses läuft eine Mauer, die stützt zum Beispiel das tiefer gelegene Rathausareal gegen die Josefa-Lazuga-Straße ab. Das heißt, da ist von innen eine freie Mauer zu sehen. Dahinter ist aber eben sozusagen die hochgelegene Straße. Auf der Mauer befinden sich zum Teil Waschbeton-Blumenkübel aus den 60er Jahren, wohl auch Originalteile. Und diese Mauer zieht sich in mehr oder weniger großer Höhe um den ganzen Rathauskomplex herum, auch in der Nähe vom Türmchen zwischen Turm 2 ist das, glaube ich, und dem Sitzungstrakt verläuft auch nochmal unten eine Mauer, die hatte ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, und das Ganze ergibt wohl mehrere hundert bis tausende Quadratmeter, die zu sanieren sind. Da muss eine Betonsanierung durchgeführt werden, und es gibt eben sehr widersprüchliche Angaben. Es gibt Angaben, ich sag mal, die kommen von der Stadt, wahrscheinlich aus dem Hochbauamt, die sagen, diese Mauer ist standsicher. Das Rechnungsprüfungsamt geht davon aus, die Mauer ist nicht standsicher. Und da sind verschiedene Sichtweisen, aber ich habe mich jetzt einfach mal an die neuesten Fakten gehalten aus dem Rechnungsprüfungsamt und habe addiert. Hinzu kommt auch der Parkplatz, der direkt zum Rathaus gehört, der auch unter Denkmalschutzaspekten saniert werden muss, wie auch die Mauer. Ja, ja. Also die Mauer ist offiziell Teil des Denkmales Rathaus.
Muss man direkt mal fragen, inklusive der Graffiti, weil die sind ja relativ markant an dieser Mauer.
Also ich könnte mir fast vorstellen, dass die Graffiti durch die Sanierung verschwinden werden, aber wohl mit der Perspektive, dass man vielleicht danach jungen Künstlern Gelegenheit geben wird, dann neue Graffiti aufzutragen.
Genau, es hat ja immer wieder Wettbewerbe gegeben, die das Kulturmuseum ausgerichtet hat. Das ist genau der Gedanke, der dahinter steht. Naja, es gibt so eine Uhr, die könnte vielleicht stehen bleiben, die gibt es schon seit Jahrzehnten.
Ne? Ja. Man wird sich das vor Ort angucken müssen. Also wir haben diese Mauer. Wir haben den Parkplatz, der saniert werden muss. Auch da ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe da wieder dabei mit seinen Kunstexperten. Und wir haben dann offenbar noch eine Freifläche direkt am Rathaus. Auch die wird nochmal mit 4 Millionen Euro extra on top gerechnet. Das heißt, es kommen 12,5 Millionen dazu. Bisher hatten wir einen Hochbaustand von 147,5 Millionen. In Summe sind das dann 160. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, aber darf man das so addieren? Die stellen das in Frage, weil das ja verschiedene Aspekte sind. Ich habe lange überlegt. Für mich ist klar, es gehört zum Rathaus, es gehört zur Rathaussanierung, und es hat nichts mit dem Kreher Platz zu tun, weil das ist tatsächlich ein separates Projekt. Das ist unabhängig von der Rathaussanierung.
Wenn halt im Zuge der Sanierung diese Kosten anfallen an diesem Ort, wie soll es dann nicht zur Rathaussanierung gehören?
Ja, also, so ist es. Ich meine, manchmal fange ich auch an, mich zu fragen, mein Gott, was passiert da eigentlich? Ne? Und wenn da so eine elende Betonmauer weiß. Ne? Warum kann man die nicht einfach abreißen und neu bauen, wenn es viel billiger? Weil es ist eine Mauer und bleibt eine Mauer, ja, und wird immer eine Mauer sein.
Die hat jetzt architektonisch ist auch nicht so den Wert.
Nein.
Also, und den Wert, den sie hat, den kann man erhalten, glaube ich.
Ich weiß auch nicht, was da jetzt unter Denkmalschutzaspekten geschehen soll. Also ob da jetzt Fachleute, ich sag mal, der Kölner Dombauhütte kommen und da, ne, also ich möchte mir das gar nicht zu Ende ausmalen. Da sind doch Handwerker gefragt, Betonbauer. Und aber naja, das ist der Denkmalschutz, das ist wirklich etwas, was dieses Projekt Rathaussanierung wirklich zu ausufernden Kosten getrieben hat. Und ich frage mich manchmal, ich beobachte die Szene erst seit 4 Jahren. Heinz-Peter, du bist länger dabei. Mhm. Erzähl mir mal, wie ist der Denkmalschutz eigentlich zu diesem Projekt gestoßen, Rathaussanierung?
Naja, es hat ja einen Beschluss des Rates gegeben. Der Rat hat ausdrücklich gesagt, wir wollen nicht, dass das Rathaus unter Denkmalschutz gestellt wird, damit es nicht auch höhere Kosten gibt. Das hat eine sehr große Ratsmehrheit beschlossen. Da waren nur einzelne Gegenstimmen, unter anderem vom Bürgermeister Werner Arndt und Johannes Westermann, dem grünen Ratsherr. Aber diese Mehrheit, das spielte nachher keine Rolle, denn der Landesbauminister hat dann, das war Michael Groschek noch aus Oberhausen, der hat die Stadt dann informiert, dass dieser Ratsbeschluss rechtswidrig ist, dass der Rat eine Unterschutzstellung nicht verhindern kann. Und der Landschaftsverband hat dann entschieden, dass das Rathaus unter Denkmalschutz gestellt werden soll, dass es denkmalschutzwürdig ist.
Das war ja damals diese große Diskussion, ne, bevor es losging, mit Protesten und allem. Ne?
Das war dieser Beschluss, der war 2013. Also es liegt schon lange zurück, schon 12 Jahre zurück, dass sich der Rat gegen den Denkmalschutz ausgesprochen
hat. Ja. Und dann kam es ja irgendwie so im Laufe der 10er Jahre, diese Initiative, die sich dann, glaube ich, nicht gegründet hat, also es waren eine Menge Leute, die dann gesagt haben, es muss aber auch unter Denkmalschutz gestellt werden.
Ja.
Und haben dafür plädiert. Und das war doch auch so im Vorfeld der Sanierungsplanung irgendwie relevant, ne?
Ja, es gab aber vor allen Dingen eine Bürgerinitiative von Sanierungsgegnern, ne? Klar, es gibt eine große Initiative, ne? Mal findet statt und das sind Bürger, die sich dafür aussprechen, dass viele Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden. Die haben auch erreicht, dass die Scharun-Schule unter Denkmalschutz gestellt wird. Und das ist die Sanierung, die ist ja jetzt beispielhaft, das sieht man ja auch.
Ja, ne? Das ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Aber ist natürlich die Scharun-Schule Peanuts im Gegensatz zum Rathaus, finanziell gesehen zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Die Scharun-Schule, die hat 10 oder 11 Millionen Euro gekostet, ja.
Ja, es lohnt sich jedenfalls, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, auch als Bürger. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist immer, wenn diese Besichtigungen der Baustelle angeboten werden und man die Chance hat, da mitzumachen, also sich da anmelden, hingehen, gucken, das ist also wirklich super spannend. Man kommt in der Regel in Türme rein, man kommt in die Kellergewölbe rein. Also da gibt's richtig was zu sehen und da wird auch wirklich erklärt, wie zum Beispiel der Denkmalschutz dazu geführt hat, dass zum Beispiel bei der Sanierung plötzlich Materialien gar nicht zur Verfügung standen, wo man plötzlich gar nicht wusste, ja, wie kommt man denn an diese Fenster, die vor 60 Jahren so gebaut wurden, die jetzt ersetzt werden müssen, aber eben nicht durch eine moderne Dreifachverglasung, sondern durch etwas, was dem damaligen Stand in etwa entspricht. Und das hat häufig zu solchen Zeitverzögerungen geführt, zu solchen Kostensteigerungen, auch bei anderen Dingen, zum Beispiel bei den Natursteinplatten, die jetzt saniert werden müssen und wo man sich fragt, ja, wo kommt das denn überhaupt her? Wo gibt es denn überhaupt noch einen Steinbruch, der das liefern kann? Ne? Und das ist wirklich, also Wahnsinn. Ne? Und das Problem ist eben am Ende des Tages, viele Menschen dringen sich deshalb auch darüber auf, weil natürlich die Gefahr groß ist, dass am Ende des Tages andere wichtige Projekte in der Stadt liegen bleiben, weil beim Rathaus gibt es keinen Weg mehr zurück. Dieser Kelch muss jetzt bis zur bitteren Neige ausgetrunken werden. Da kann man auch nicht mehr groß sparen. Das geht jetzt bis zum Ende. Vermutlich wird es bis tief ins Jahr 2028 hinein dauern, bis dann auch der Sitzungstrakt als letztes fertiggestellt ist. Ne? Ja, da hat es ein Jahr Verzögerung gegeben durch diese Fehlbohrung, als eine offenbar unfähige Gerüstbaufirma die Gerüstelemente eben einfach mal so mit dem Beton da in Verbindung bringen wollte und dabei dann eben tragende Stahlseile. Das ist ja eine Brückenkonstruktion.
Genau, muss man mal dran erinnern. Der Sitzungstrakt ist ja nur links und rechts die Mauer und das Dach oben, das wird durch Stahlseile getragen, ja, die da gespannt sind und ist ja mehr oder weniger freischwebend. Und wenn diese Seile, die natürlich unter Spannung stehen, dann angebohrt werden, ist nicht gut.
Ja, also das ist wirklich irre. Also ich bin ja in Mahl geboren, aufgewachsen. Für mich ist das Rathaus schon wirklich erhaltenswert, ne? Aber so diese Begleitumstände der Sanierung, die sind schon echt bitter. Das muss man schon sagen.
Man hat ja bei uns in der Wahlarena gesehen, da ist ja auch eine richtig emotionale Diskussion dann entstanden, ne? Bei den anderen Themen hat man gesehen, ja, die Kandidatin und die beiden Kandidaten gehen fair miteinander um, diskutieren sachlich, und bei der Rathaussanierung sind dann schon die Emotionen reingekommen. Der Bürgermeister hat ja betont, nein, also die Rathaussanierung wird nicht andere Projekte gefährden. Er hat ja gesagt, das sind 6 Millionen Euro pro Jahr, die Mahl das kosten wird, und für die anderen Investitionen ist noch genug Geld da. Hoffen wir, dass es so ist.
Ja, aber ist natürlich beim Thema Wahlkampf natürlich genau das, womit sie ihn jetzt angreifen, ne? Weil es ist ja quasi komplett in seiner Amtszeit jetzt passiert, mehr oder weniger. Und klar ist er dann derjenige, der natürlich als erstes immer angegriffen wird bei dem Thema.
Mhm. Man muss ihm zugutehalten, er hat ja immer wieder darauf gedrängt, dass das Rathaus saniert wird. Er hat ja immer wieder gesagt, hier, das sind unzumutbare Zustände, unter denen meine Mitarbeiter arbeiten. Das ist verschimmelt, da pfeift der Wind durch, der Beton bröckelt, und es hat lange gedauert, bis der Rat sich zu einer Sanierung entschlossen hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum es heute so teuer wird. Wenn man rechtzeitig saniert hätte, wäre es natürlich viel günstiger geworden.
Und da hätte man aus der Scharun-Schule lernen können. Die hat man auch jahrelang einfach brach liegen lassen und hat sich dann gewundert, dass quasi alles eine Ruine nur noch ist und man ziemlich viel sanieren muss. Also seit zuletzt, bevor die angefangen haben zu sanieren, war das ja wirklich ein Trauerspiel. Ja. Eine wunderschöne Schule, aber so runtergekommen, weil halt sich niemand gekümmert hat. Und alleine sowas hätte einem schon irgendwie zu denken geben können, was das Rathaus anbelangt. Ja. Zumal ja beide auch aus der gleichen Epoche kommen, beide 60er Jahre, ne? Also dementsprechend konnte man sich eigentlich denken, dass die Bausubstanz vermutlich auch beim Rathaus jetzt nicht die ist, die man gerne hätte. Ja. Ja. Aber wer zu spät kommt, ne? So ist das.
Ja, so ist das, ja.
Dem bestrafen die Finanzen in dem Fall.
Ja, ich meine, beim Rathaus kommt vieles dazu, ne? Halt auch diese Architektur der Türme. So würde man heute nie wieder bauen. Völlig verrückt, ne? Also, dass Etagen nicht aufeinander gebaut werden und von unten nach oben gestützt wird, sondern dass die Last sozusagen von oben gehalten wird, was dann dazu führt, dass auch künftig, auch wenn dieses Rathaus saniert sein wird, diese Räume, ich sag mal übertrieben, nur eingeschränkt nutzbar sind, weil die Tragkraft der einzelnen Etagen ist sehr limitiert. Und ich sag mal, so einen Panzerschrank kann man da nicht hinstellen. Das funktioniert nicht, ne? Also
Das ist die wilde holländische Architektur der 60er Jahre. Wer mal nach Rotterdam schon mal gefahren ist, der weiß, ja, da kam das alles her. Backmann van den Broek kam, glaube ich, aus Rotterdam, ne? Die Architekten.
Also aus Holland auf jeden Fall. Ja. Und man muss ja sagen, das Rathaus, was wir sehen, das ist ja nur eine kleine Variante. Mahl war ja ursprünglich für 150.000 Einwohner konzipiert und das Rathaus auch, ne? Man hatte ja nicht mit dem frühen Zechensterben gerechnet. Und was wir heute sehen, das sind ja nur die beiden kleineren Türme. Ursprünglich waren ja 4 Türme geplant, ne? Und die beiden größeren Türme, die sind ja noch gar nicht gebaut worden.
Nee, das sollte ja richtig so ein, ich fand das faszinierend, also die ursprüngliche Planung, die 4 Türme einmal, größere noch dabei, dann sollte auch Polizei und Feuerwehr mit in diesem Gebäudekomplex sein. Das sollte ja ein riesiger Betonbau werden, dieser Flachbau, und darauf halt die 4 Türme sozusagen. Wäre interessant geworden, aber ich glaube, dann hätten wir heute noch mehr zu kämpfen.
Genau, nicht auszudenken, wie dann eine Sanierung dann heute
gekostet. Aber vielleicht hätte man dann schon mal ein bisschen früher angefangen, weil ich sag mal so, Platzprobleme bei der Feuerwehr beispielsweise, die haben sich ja schon relativ früh kristallisiert, so in den letzten 30, 40 Jahren. Da hätte man vielleicht schon ein bisschen früher angefangen, mal was dran zu machen. Wer weiß. Ja, gut. Du holst Luft, wolltest du noch was sagen?
Nee, also jetzt kann man eigentlich nur hoffen, so Augen zu und durch, und dass die Kostensteigerungen jetzt wirklich, ich sag mal, in einer flachen Kurve verlaufen. Das ist eigentlich meine stille Hoffnung. Ich glaube, die ganz schlimmen Zeiten, die haben wir hinter uns, diese gewaltigen Bausteigerungen durch Corona, durch Ukraine-Krieg, und dass diese neueste Steigerung auf 160 Millionen, das ist ja dadurch gekommen, dass man Dinge jetzt mit, oder dass ich sag mal, Dinge mit hineingerechnet habe, die man meiner Meinung nach hineinrechnen muss, aber die jetzt nicht mit dem unmittelbaren Hochbauprojekt zusammenhängen. Meine stille Hoffnung ist, dass diese Steigerungskurve sich jetzt hoffentlich langsam abflacht, dass da jetzt keine schlimmen Sachen mehr kommen und dass dieses Projekt jetzt einfach irgendwie durchgezogen wird. Und meine Hoffnung ist eben auch, dass andere Projekte, ich sage jetzt mal vor allem Schulprojekte, da gibt es so viele wichtige Sachen, die anstehen in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren, dass das nicht beeinträchtigt wird. Das ist meine Hoffnung.
Aber ich glaube, wetten sollte man darauf nicht abschließen.
Tja, besser nicht. Ne?
Alle Themen, über die wir hier sprechen, die findet ihr natürlich bei uns auf der Website. marla-zeitung.de ist die Adresse. Die MZ Plus App gibt es für Android und für iOS. Und dort findet ihr dann nicht nur diesen Podcast, ihr findet alle möglichen anderen Podcast-Themen, Bildergalerien, Livestreams, Videos, das komplette Paket. Wenn in mal was los ist, dann findet ihr es bei uns auf der Internetseite und in der App. Und wenn ihr in die Shownotes von diesem Podcast guckt, dann findet ihr dort einen Link zu einem Angebot. 8 Wochen für 1 Euro zum Testen. Also da kann man eigentlich gar nichts mehr sagen bei dem Preis. Einfach mal ausprobieren. Und ich wette, da ist was für euch dabei. Außerdem nach wie vor der Aufruf von unserer Logistik. Wir suchen nach wie vor Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen. Taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, das ist die Adresse, unter der ihr alle Infos dazu findet. Und nach wie vor unser Werbemarkt, unsere Anzeigenabteilung, sucht noch Telesales Manager. Wenn ihr wisst, was das ist und das auch gut könnt, dann schaut doch mal auf exploreyourtalents.de/jobs. Das ist die Adresse, da findet ihr dann diese Stellenbeschreibung und direkt auch schon ein Kontaktformular zur Bewerbung. Jetzt haben wir das Rathaus, was teurer wird und immer noch nicht fertig ist. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Projekt, was noch gar nicht angefangen worden ist und jetzt sich auch schon verzögert hat. Wir gehen nach Hüls, die Fußgängerzone, Einkaufszone, die soll ja saniert werden. Und ja, da gibt es jetzt schon wieder nicht so schöne Nachrichten für alle, die sich jetzt schon drauf gefreut hatten. Was ist da los?
Ja, also es wird auf alle Fälle später werden. Das war jetzt ja auch nochmal Thema in der Wahlarena. Da haben wir ja eine Frage aus dem Publikum bekommen. Wann geht's denn endlich weiter in Hüls? Weil nach unserer ursprünglichen Berichterstattung hätte die sozusagen schon fast fertig sein sollen. Da hätte der Abriss der Arkaden im Frühjahr beginnen sollen. Bisher ist ja noch gar nichts passiert. Und ja, also die Baudezernentin hatte da in der vorletzten Ratssitzung auch berichtet, es gibt wohl weitere Verzögerungen durch Absprachen mit der Kommunalaufsicht. Die schaut sich das Ganze ja auch von außen an, weil mal überschuldet ist und 3,8 Millionen Euro aus eigenen Mitteln in die Hand nimmt. Also ohne Förderung, es gibt nur einen kleinen Förderanteil für eine besondere Maßnahme. Also hauptsächlich aus eigenen Mitteln in die Hand nimmt. Das muss Recklinghausen natürlich genehmigen, der Kreis. Ist genehmigt worden. Aber sobald etwas über Kommunalaufsicht geht, wird es später, es verzögert sich. Und das ist etwas, daran werden wir uns als Maler gewöhnen müssen für die nächsten Jahre. Unsere Stadt ist überschuldet, alles Größere, was in den nächsten 10 Jahren gemacht wird, läuft über Recklinghausen, muss da genehmigt werden. Es wird alles dauern.
Und da wird, ich grätsch mal ganz kurz rein, da wird auch dieser Schuldenschnitt nicht viel dran ändern, oder?
Der geplant ist. Leider nein. Auch da hat Mal wirklich richtig Pech gehabt. Mal hat ja in den letzten 15 Jahren wirklich viel gespart auch. Es gab ja diesen Stärkungspakt, der über 10 Jahre, wenn ich das richtig weiß, lief, wo die, das war so eine Art Fördern und Fordern aus Düsseldorf. Wir haben Hilfen bekommen aus Düsseldorf, dafür mussten wir aber auch kräftig sparen. Und das ist gelungen. Mal war Musterschüler, die haben über 100 Millionen Euro an Schulden abgebaut. Das war also wirklich fantastisch. Das Problem war nur, das fällt jetzt auf die Stadt ganz dumm zurück, weil für das Kommunalentlastungsgesetz, was es jetzt gibt, gibt es einen Stichtag. Und dieser Stichtag ist so gewählt worden, ich glaube Ende 23 oder so, dass die Pro-Kopf-Verschuldung Marl genau da besonders gering war oder relativ gering im Vergleich zu anderen Städten. Ja. Das heißt, wenn ich das richtig weiß, übernimmt das Land nur 25 Millionen Euro unserer Gesamtverschuldung. Das ist wenig. Das wird den Haushalt um 500.000 Euro im Jahr belasten. Städte wie Herten können da ganz anders profitieren. Ja. Die kriegen mehr als 100 Millionen Euro abgenommen. Ja, ja. Ne? Mal nicht. Also wie auch immer, die Situation mit der Verschuldung bleibt, der Umweg über Recklinghausen. Jetzt ist der Fahrplan für die Hüllstraße Beginn im September mit dem Abbau der Arkaden. Und dann auch mit der Restaurierung der Fassaden. Ne? Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Die Fassaden sollen zur Geltung kommen. Diese schönen Bürgerhäuser, farbenfroh wie sie sind, schön optisch gestaltet, kleinteilig. Ist ja, ich sag mal so, wie so ein ganz kleiner Prinzipalmarkt ist das ja. Kann man so ein bisschen mit Münster vergleichen. Ja. Also sag ich jetzt mal so als Lokalpatriot. Klar. Aber es sind eben diese schönen Häuser mit den schönen Geschäften im Erdgeschoss und das soll wieder ganz anders zur Geltung kommen. Das ist die erste Maßnahme, der Abbau. Ne? Und im Januar 26 dann die Tiefbauarbeiten. Wir bekommen einen neuen Fußboden, also neue Platten werden da verlegt. Mhm. Leider nicht so, wie es geplant war. Es sollten ja mal richtig schöne Natursteine kommen, aber das ist dann auch dem Spardiktat zum Opfer gefallen. Dafür, also auch die zum Beispiel die Fontäne fällt weg, da wo jetzt der Brunnen ist, sollte ein Wasserspiel hin, auch eine Trinkwasseranlage wird nicht kommen. Dafür kommen diese versenkbaren Sicherheitszylinder.
Die automatischen, die
man rauf und runter fahren kann, die für Sicherheit sorgen, zum Beispiel bei Großveranstaltungen. Das ist ein dickes Plus.
Das heißt, also, Hülser Weinfest in der Einkaufszone ist nicht mehr weit entfernt.
Wird dann wieder möglich sein. Ne? Ja, aber wie gesagt, auch das war ja ein 25-jähriger Prozess. Heinz-Peter, du bist lange in der Lokalredaktion, du hast das begleitet. Ja, blick mal kurz zurück.
Ja, ich kann mich erinnern, dass immer wieder die Hülser Kaufleute gesagt haben, wann geht's denn hier los, wann geht's denn weiter? Und ich kann mich an etliche Gespräche erinnern mit Bernd Katzor, mit Susanne B., wo die gesagt haben, ja, irgendwie haben wir den Eindruck, es geht überhaupt nicht voran. Und noch dazu kommt ja, dass sie sich auch über Auflagen der Stadt beschwert haben bei den Weinfesten. Also da musste man auch immer mehr machen, das wurde immer teurer. Und da ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, ja, ist denn Hüls hier irgendwie das Stiefkind der Stadt? Aber du hast ja schon eben dargestellt, weshalb das alles so lange dauert. Ich kann mich erinnern, ich habe im letzten Jahr genau dasselbe gemeldet. Ne? Es sollte im letzten Herbst sollte es losgehen. Ich habe dann schon gemeldet, wie die Fassaden saniert werden, wie die Arkaden wegkommen sollen, ja, aber das hat sich alles jetzt ein ganzes Jahr verschoben.
Deshalb auch dieser Déjà-vu-Effekt, den ich so hatte bei dem Thema.
Also damals hatte das Zentrenmanagement einiges gemacht in Verbindung mit der Wirtschaftsförderung vor einem Jahr. Da sind dann gleich 5 neue Ladenlokale in die Hülser Fußgängerzone gekommen und man hatte so die pfiffige Idee, dass man da wohl noch Leerstände sind, Folien hinmacht, die so eine Tiefenwirkung haben, die gleichzeitig neugierig machen auf die Läden, die da entstehen können und die auch so auf denen auch mögliche Betreiber oder Investoren informiert werden, was die da machen können. Diese Idee fand ich ganz pfiffig. Ja, man muss mal schauen, wie die Sanierung, ob die wirklich Menschen in die Fußgängerzone zieht und Kaufkraft bringt, denn daran hapert es ja ein bisschen immer.
Ja, und zuallererst muss es ja dann auch mal die Händler anlocken. Ne? Also ich habe das, glaube ich, in einer der ersten Folgen schon mal erzählt, als ich mal mit meiner Mutter da durchgelaufen bin durch Hüls. Wir haben uns die ganze Zeit nur drüber unterhalten, was früher mal dort war. Ne? Da gibt es kaum noch was, wo man dann sagen kann, ach guck mal, da kann man schön einkaufen oder so, weil alleine von der Anzahl her gibt es da kaum noch
oder
was.
Oder aus Schräder.
Ja, zum Beispiel Schätzlein damals, solche Sachen. Siehst du, da kommen wir direkt ins Schwelgen.
Ja.
Aber das finde ich so bezeichnend bei dieser Einkaufszone. Man denkt immer an früher zurück, weil da war es ja durchaus sehr belebt und schön da. Und der heute ist irgendwie tote Hose.
Es hängt am Ende immer an der Kaufkraft.
Wir brauchen
Menschen hier in dieser Stadt, die bereit sind, hier zu wohnen, hier zu arbeiten und hier ihr Geld auszugeben. Und das wird im Grunde ganz wichtig sein, dass man nicht nur die Straße saniert, sondern auch ein Umfeld schafft, wo, ich sag mal, ja Werte geschaffen werden. Da gehört ja auch AV1-2 zu, dass man ja weiterentwickeln will. Da sind ja große Teile noch, ja, ich sag mal, ungenutzt. Ne? Da braucht man wirklich Konzepte. Wie kriegt man da, ich sag mal, vielleicht auch noch ein bisschen Wohnen hin, ein bisschen Gewerbe hin, auch das Umfeld. Also ich sag mal so, ich oute mich jetzt mal, also ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn das Jahnstadion bebaut worden wäre, auch mit hochwertigem Wohnraum, weil dann wären da Leute zugezogen, die da wohnen, da arbeiten und da ihr Geld ausgeben. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben ganz respektable Gründe zu sagen, ich sehe das anders, ich will das nicht, die sich für den Denkmalschutz eingesetzt haben, für das Stadion eingesetzt haben, ist für mich nur so ein Aspekt, aber man kann dieses Stadion jetzt, es ist ja eh jetzt gelaufen, wir haben jetzt den Denkmalschutz und damit ist voraussichtlich ja auch eine Wohnbebauung vom Tisch. Ne?
Es hätte natürlich auch die Gefahr einer Bauruine bestanden, ne? Weil der Investor ja pleite
ging. Also im Nachhinein war das die bessere Entscheidung.
Nein, das war jetzt für mich ein Blick nach vorne. Ja, ne? Ja. Also ich meine, das ist in die Hose gegangen. Ne? Aber wie gesagt, gut, das Jahnstadion ist ein Kapitel für sich, aber wie gesagt, es muss funktionieren. Also die Straße alleine zu sanieren reicht nicht. Man muss ein Umfeld schaffen, das dazu führt, dass Leute da ihr Geld ausgeben. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe der Stadtplanung und auch der Wirtschaftsförderung hier in Mal. Ich meine, wir haben ja Projekte, ne? Wir kriegen ja neue Arbeitsplätze. Ne? Mit Thalia ist der erste Schritt gemacht. Geht Ruhr wird weiterentwickelt auf dem AV37-Gelände und wie gesagt, auch AV12 hat noch Potenzial, ja, das muss man alles ausschöpfen und dann kann auch eine Hüllstraße groß genug sein, um als Einkaufszentrum zu funktionieren. Es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, ja, in Zeiten des Internethandels, die Hüllstraße ist zu klein und das wird nicht funktionieren. Aber ich würde das erstmal so nicht gelten lassen. Ich würde erstmal meine Hoffnung darauf setzen, jetzt sanieren wir, jetzt machen wir es attraktiv. Weitere Maßnahmen kommen dazu und dann sollte es doch gelingen, da eine attraktive Fußgängerzone hinzukriegen.
Ja, und der Mix an Geschäften wird es machen. Ne? Mix
das
an Geschäften und Gastronomie.
Ja. Das muss hübsch aussehen und ein schönes Angebot geben, weil dann ist, glaube ich, noch nicht mal auch das Umfeld so wichtig, weil es wird ja fleißig gebaut in Mal und es kommen ja durchaus Leute auch hier in die Stadt, die auch das Geld hätten, aber die muss man natürlich dann nach Hüls locken. Die muss man davon abhalten, dass sie jetzt nach Recklinghausen oder sonst wo fahren zum Einkaufen. Ich glaube, das ist so der größere Knackpunkt, dass man wirklich die Attraktivität erstmal herstellen muss.
Attraktivität und auch der Wohnraum. Ich meine, es passiert ja einiges Gute, ne? Wenn man sich zum Beispiel mal das Hülser Tor anschaut, was jetzt bezogen wird. Das ist natürlich ein super Projekt. Auch Grüngut, was dahinter ist. Da ist ja wirklich aus Brachen ist hochwertigster Wohnraum entstanden mit Leuten, die da gerne wohnen und die dann vielleicht auch wirklich einfach nur zu Fuß gehen wollen, um einzukaufen und da ist dann die Hüllstraße da.
Ne? Also was ist mega praktisch. Also ich wohne in Brassat, nahe zur Brassatstraße und das ist mega, dass man zu Fuß halt alles machen kann im Grunde genommen und ja, in Hüls umso mehr eigentlich. Früher war es ja auch so.
Also, genau. Ja. Da muss man weitere Projekte jetzt noch angehen, wenn man sich jetzt den Ahornweg anguckt, das ist natürlich traurig, aber es soll doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht da auch noch eine vernünftige Wohnbebauung hinkriegen.
Ne? Das wird schon funktionieren.
Genau.
Dann kommen wir jetzt mal zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, wir müssen nicht mal nach Datteln. Das betrifft sehr viele junge Eltern, weil wir haben jetzt in Mal eine Kinderklinik. Bislang mussten junge Eltern tatsächlich immer bis nach Datteln fahren, wenn es ernst wurde. Was natürlich alleine wegen der Anfahrt schon schwierig ist, in so einer Situation dann sowieso, wenn man gerade in so großer Sorge ist. Und jetzt haben wir in Mal endlich eine. Erzählt mal, was steckt dahinter und wie ist es angelaufen vor allen Dingen? Wir haben ja, glaube ich, die erste Patientin schon gehabt, ne?
Genau, unsere Kollegin, die Theresa Breuer, hat ja schon die erste junge Patientin vorgestellt. Eine junge türkischstämmige Patientin, die da in der Notfallambulanz war, die ist jetzt auch schon wieder zu Hause, ist schon operiert worden. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat was am Arm oder so.
Arm gebrochen oder sowas.
Ja, genau. Ja, der Hintergrund, den du angesprochen hast, ist der Krankenhausplan. Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist ja übrigens dem Herrn Lauterbach zuvorgekommen und hat ja hier die Krankenhausreform in NRW vorangetrieben. Der Grundgedanke dahinter ist, es sollen Zentren geben, also die Menschen sollen nicht mehr so weit fahren. Zentren sollen aber auch konzentriert werden. Es soll vor allen Dingen da operiert werden, wo die Kompetenz da ist. Ja, und offenbar war man der Meinung, ne, Datteln und Gelsenkirchen, das ist zu weit, da muss auch noch was, das ist zu weit auseinander, da muss auch noch was dazwischen sein. Mhm. Ja, und das hat sehr schnell funktioniert. Also diese Kinderklinik ist in einem halben Jahr schon entstanden. Also es ist eine relativ kurze Bauzeit.
Das ging schnell, ja.
Liegt wohl daran, dass die Paracelsus-Klinik nach und nach ihre Stationen renoviert und dann hat man dann in der dritten Etage oder Station 3 oder wie das heißt, die Kinderklinik eingerichtet, sehr hübsch. Also die Therese hat das fotografiert, da sind so viele Tiere und ja, das ist schön bunt eingerichtet, dass die Kinder sich da auch wohlfühlen.
Das ist schön.
Ja, und der neue Chefarzt soll schon kommen. Die leitende Oberärztin sorgt schon dafür, dass der Betrieb läuft. Das sind 15 Betten und 10 Kinder waren, glaube ich, schon zum Auftakt da.
Ja. Das ist so erfreulich.
Ist erfreulich und das läuft gut. Ja, und dann wird auch noch ein Spielplatz dazu kommen. Der wird nämlich im Park der Klinik eingerichtet, damit die Kinder da auch mal raus können und ja, sich ein bisschen austoben.
Stimmt,
können.
So ein Ententeich wäre alleine ein bisschen wenig, glaube ich, für Kinder. Mhm. Ja, aber das sind doch mal erfreuliche Nachrichten. Ja, und das wird wahrscheinlich jetzt dann auch noch nach und nach ausgebaut, würde ich mal schätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Run darauf relativ groß sein wird. Weil ich höre es immer wieder von jungen Eltern, alle fahren sie nach Datteln, weil klar, da sitzen die Spezialisten, aber wenn es jetzt hier einmal so ist.
Es ist sogar noch der Bau einer Kinderklinik geplant, aber da habe ich noch keine konkreten Pläne gesehen. Das war jetzt nur mal so in den Raum geworfen.
Es ist auf alle Fälle ein starkes Signal auch für den Erhalt des Klinikstandorts. Ja, weil man muss sich ja wirklich, wenn man den Bundestrend sieht, auch als Stadt mal sich Sorgen machen, Mensch, wir haben so schön zwei Krankenhäuser, die auch gut über das Stadtgebiet verteilt sind. Hoffentlich bleibt das so. Ne? Jetzt sind ja beide Krankenhäuser jeweils in einem starken Verbund integriert, was auch nochmal gut ist. Ne? Aber da ist jetzt für die Paraklinik wirklich so eine Kinderklinik nochmal ein starkes Signal. Dieser Standort, das Klinikum bleibt dauerhaft erhalten für die Bürgerinnen und Bürger.
Ja. Genau, und beim Marienhospital haben wir ja die Geriatrie, die aus Westerholt kommt. Die in Westerholt sind natürlich nicht so begeistert davon, aber die haben jetzt sich damit abgefunden soweit, sag ich mal. Zumal es auch nicht von heute auf morgen sein muss. Aber dann haben wir da auch nochmal eine Standortstärkung. Ja. Also gar nicht mehr so schlecht.
Das Marienhospital fühlt sich durch die Krankenhausreform auch gestärkt. Also da sind, ich glaube, irgendwie sind sie sich da noch nicht einig, dass Darmoperationen, die können wohl nicht mehr durchgeführt werden, aber sonst ist eigentlich ja das Krankenhaus als solches gestärkt worden. Die haben sogar mehr Personal. Also ja.
Jo. Das ist doch mal schön, dass auch mal wie sowas dann vorangeht, während man aus anderen Städten hört, die Krankenhausreform hätte so viel kaputt gemacht oder wird vieles schwieriger machen. Wenn es dann in Mal vielleicht dann doch mal besser wird, ist auch schön. Gut, ihr da draußen, falls ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt, sagt mal Bescheid, gerade was jetzt die Kindersektion in der Paracelsus-Klinik angeht, gerne an mzredaktion@medienhaus-bauer.de mal eine E-Mail schreiben, ansonsten per Facebook und Instagram erreicht ihr uns auch. Wir freuen uns auf jeden Fall und sind gespannt, was ihr so zu berichten habt. So, mit Blick auf die Zeit gucken wir jetzt mal aufs Wochenende. Als allererstes, ganz groß müssen wir natürlich ankündigen, das Schützenfest in Marl-Sinsen. Thomas, du hast die Eckdaten schon mal.
Ja, genau. Ich habe hier meinen.
Und danach füge ich noch was hinzu.
Sehr gerne. Ja, Schützenfest der Bürgerschützengilde in Sinsen von Freitag bis Sonntag am Schützenheim an der Schulstraße wird das stattfinden. Vogelschießen ist am Samstag. Da sind wir live dabei. Das, genau. Stefan, sag mal was dazu.
Genau. Wir werden das wieder so machen, wie wir es auch schon in Polsum und in Frentrop hatten. Das heißt mit mehreren Kameras, zwei Kommentatoren, der Vogel in voller Größe. Publikum, Schießstand etc. Und wir werden dann das Königsschießen in voller Länge übertragen. Das wird so circa 13 Uhr losgehen. Genaueres, da müsst ihr auf unsere Website nochmal schauen. Das hängt natürlich auch von dem Tag selbst ab. Kann sein, dass sich das ein bisschen verzögert. Aber es wird auf jeden Fall in voller Länge live übertragen werden. Und das Schöne ist, wir haben einige Sponsoren, die das Ganze finanzieren und deshalb können wir es kostenlos für alle anbieten. Das heißt, gerne den Link dann auch weiterschicken, auch an Leute, die noch kein Abo haben, denen natürlich dann diesen Link mit den 8 Wochen für 1 Euro noch dabei packen. Aber generell, der Stream wird frei für alle sein. Danke an unsere Sponsoren, die uns da unterstützen. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall reinschalten. Und wenn ihr nicht selbst vor Ort sein könnt, dann könnt ihr auf dem Handy oder sogar am Fernseher das Ganze dann live verfolgen.
Ja. Genau. Ja, Sonntag dann, noch der Umzug.
Ne? Genau, da geht es dann noch weiter. Da kann der neue König dann schon präsentiert werden.
Genau. Ja, was haben wir denn sonst noch? Also, wir schauen nach Drewa. Da feiert die Weinhandlung Molitor 100-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest auf dem Weinhof in Mahl an der Immenkampstraße. Mhm. Das wird sicherlich sehr schön. Samstag ab 14 Uhr. Dann haben wir beim Biker-Treff Vogel da in der Nähe von, das ist ja Kleinherne, ist das da, die Bauernschaft. Ne?
In die Richtung, genau, ja.
In die Richtung. So ab 14 Uhr das Bierpong-Festival am Biker-Treff. Das wird sicherlich eine spaßige Sache. Und
da muss man trinkfest sein.
Da muss man trinkfest sein, aber ja, also die gute Unterhaltung ist garantiert.
Wie funktioniert das denn? Also da werden Tischtennisbälle, nicht Tennisbälle, ne?
Tischtennisbälle. Wenn du mit arbeitest, dann vielleicht auch Tennisbälle.
Ja, okay. In die Gläser geworfen, ne?
Ja. Und oh, jetzt fragst du den Falschen.
Also so, ich weiß das ich nicht glaube, genau. So wie ja. ich das kenne, ist das so, wie du das beschreibst. Du ja. stellst Gläser mit Bier auf und dann ja. schmeißt du rein und was du triffst, musst du austrinken.
Genau, also was der Gegner trifft, musst das du ist dann das. Austrinken.
Genau.
Also es ist so eine Kombination aus Geschicklichkeit und Kampftrinken, ne?
Würde so ich mal. In etwa, ja.
Ja. ja.
Also wie Meiern mit ein bisschen mehr Bewegung sozusagen.
Okay, also hast du auch noch nicht gespielt, ne?
Also ich habe zwar eine Kampftrinkerausbildung von der Bundeswehr, ja. aber der ist schon ein bisschen her. Ja. Nee, Bierpong habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Mhm. Ja, das ist die Geschichte. Biker-Treff Vogel, Samstag 14 Uhr. Und dann haben wir noch das Hotel Lohemühle am Samstag 16 bis 23 Uhr, die After-Malle-Party mit vielen Live-Auftritten von Schlagerstars. Auch da sollte man vielleicht besser nicht mit dem Auto kommen, wenn man die Feier so das richtig ne, genießen will, wird auf alle Fälle toll.
Ja, wunderbar. Das heißt, am Wochenende kann euch gar nicht langweilig werden und wenn doch, wie gesagt, schaltet ein. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute.
Hattest du eben gesagt, dass die Sinsener Schützen dann abends auch noch eine Party feiern?
Ach stimmt, ja. Da ist natürlich, abends wird der König natürlich groß gefeiert im Zelt. Also von daher, da ist den ganzen Tag dann tanzt da die Luzi sozusagen.
Genau. Und am nächsten Sonntag gibt es noch einen Umzug und dann haben wir es.
Genau, den haben wir gerade.
Ja.
Genau. Ja, und übrigens alles, nicht nur diesen Livestream, sondern auch alles rundherum vom Schützenfest findet ihr natürlich auch bei uns auf der Website. Das sei der Vollständigkeit halber noch gesagt. Ja, und ansonsten, wenn ihr irgendwas habt, was wir vergessen haben oder so, dann schreibt uns mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Wie gesagt, ist die Adresse Facebook und Instagram. Da findet ihr uns auch. Und ansonsten guckt in die MZ Plus App, da gibt es auch alle Kontaktdaten. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Danke Heinz-Peter.
Gerne.
Danke Thomas.
Immer gerne.
Und danke euch da draußen. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.